Lukas 5, ab 1. Wir lesen heute viel in Verse. Eine Geschichte, die wir heute sehen wollen. Da heißt es, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See stehen, die Fischer aber waren aus denselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiffe aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasset eure Netze zu einem Fange hinein. Und Simon antwortete und sprach zu dem Meister, wir haben uns die ganze Nacht im Tod bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihre Genossen in dem anderen Schiffe, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie sanken. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Soweit das Wort Gottes. Wenn wir diese Geschichte, mit der wir hier zu tun haben, untersuchen, dann gelangen wir zu einem Thema, das nennt sich Fischzug. So könnten wir es betiteln, in Verbindung mit der Verkündigung des Wortes. Vieles, was wir im Alten Testament finden, und so manches, was wir im Neuen Testament finden, hat eine zeitliche Erfüllung auf unsere heutigen Tage. Das, was wir hier in den Aussagen Jesu in Verbindung mit dieser Geschichte gelehrt bekommen, ist die Zubereitung der Gemeinde für das Evangelium. Der Herr Jesus tut das anhand der Lebensumstände und zeigt den Jüngern, dass sie in ihrem Dienst des Berufes für ihn gleichzeitig brauchbar sein sollen, in der Beziehung Menschenfischer zu werden. Aber damit kam der Herr Jesus nicht so bald heraus. Seine Absicht ließ er noch zurückstehen. Das, was er ihnen zeigte, war zuerst sein Wort und dann seine Herrlichkeit. Und so sollten wir es auch handhaben, dass wir den Menschen zuerst zum Wort Gottes hinführen, damit sie die Herrlichkeit Gottes schauen. Nur so werden sie dann von der hier beabsichtigten Fruchtbarkeit zugleich erfasst und mitvereinnahmt. Der Fischzug, den wir hier im verlesenen Abschnitt kennenlernen, ist also eine Errettung von Seelen im Hintergrund. Der Jesus zeigt also, wie Seelen gerettet werden sollen anhand des Berufes dieser Fischerbuben. Zuerst kommen wir zum Vers 1. Dort wird uns also gesagt, dass es eine Zeit war, dass man um das Wort Gottes drängte, andrängte. Ich kann mir etwas Herrlicheres überhaupt nicht vorstellen, als dass Menschen, als dass Gläubige sich hin zum Worte Gottes drängen. Und ich glaube, dass die hier erwähnte Fruchtbarkeit des Fischzuges allein nur damit in Verbindung zu bringen ist, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, wie es hier geschrieben steht, dass wir danach drängen. Aber das ist auch die Reihenfolge. Zuerst das Wort Gottes und dann der Segen. Viele möchten gern den großen Segen haben, sich aber nicht um das Wort Gottes mühen. Das ist ein falscher Anlauf, eine falsche Vorgabe. Und wir haben nur den einen Wunsch, wenn doch auch in unserer Mitte solch ein Verlangen zum Worte Gottes gefunden wird. Und da müssen wir schon einmal nachfassen und müssen uns fragen, wie kommt es denn eigentlich, dass dieses Drängen in meinem Herzen hin zum Wort Gottes nicht so wie bei diesen Leuten ist? Das ist die Frage. Denn im Blick auf die Ewigkeit, wenn wir also jetzt schon hinschauen, zur Herrlichkeit Gottes, wo all die sind, die hier im Glauben zu ihm gekommen sind, dann werden wir beim Herrn einmal jede 5 Minuten bedauern, die wir hier auf dieser Erde nicht dem Worte Gottes gedient haben. Indem wir uns 5 Minuten haben für unwichtige Dinge abgezweigt, sie anstatt dafür dem Worte Gottes zu widmen. Also sollten wir dafür beten, dass Gott Gnade schenkt. Und wir werden nur dann in diesem Segen gefunden, wenn wir zugleich oder zuvor uns um das Wort Gottes bemüht haben. Der Fischzug bedeutet also in der letzten Konsequenz Erweckung. Erweckung unter dem alttestamentlichen Glaubensvolk hier bis hin zu den Heiden. Hier war ja noch Altes Testament. Da galt noch das Gesetz. Der Jesus hat sich selbst dem Gesetz noch unterstellen müssen, weil er es getan hat. Ja, die Bibel sagt, geboren unter Gesetz. Geboren von einem Weibe, geboren unter Gesetz. Der Jesus hat sich völlig dem Gesetz unterworfen. Und ich bin überzeugt, dass das Gesetz nicht mit der Ankunft des Herrn Jesus auf dieser Welt endete, sondern am Kreuze stand. Als das Tierblut nicht mehr nötig war durch das vollkommene Lammesopfer Jesu. Dort war der Wechsel. Das ist also die eine Seite, Erweckung dieser Alttestamentler durch das Wort des Gottessohnes durch Jesus. Und zweitens, das neutestamentliche Gottesvolk bis hin zu den Verlorenen heute. Diese beiden Versionen finden wir in den 2 Schiffen. Wir könnten sagen, dass die beiden Schiffe Diener des Fischzuges sind. Sie dienen dem Fischfang. Beide Schiffe werden vollbeladen wieder an Land zurückgeführt, nachdem der große Fischfang geschenkt ist. Wir könnten auch noch in Erweiterung dessen Israel und die Nationen oder Alter Bund und Neuer Bund in diesen Schiffen sehen, die einer besonderen Auslegung dann bedürfen. Wir finden in diesen beiden Schiffen aber auch das Aufschließen des Himmelreiches, nämlich der Gestalt, dass wir diese beiden Schlüssel des Himmelreiches haben. Und wir wissen, dass Petrus derjenige war, der auch hier benannt ist, einmal dem Volke Israel, den Hebräern, das Reich der Himmel aufzuschließen und einmal den Heiden. Einmal in Apostelgeschichte 2, Vers 38, glaube ich, und einmal Apostelgeschichte 10, Vers 43. Dort finden wir also die beiden Himmelreichsschlüssel wieder, um einmal Israel und einmal den Nationen, Heiden, das Evangelium zu bringen. Durch den Dienst soll sie also tauglich gemacht werden, durch den Dienst der beiden Schiffe, und wir werden gleich sehen, was das noch bedeutet, werden sie also in die Lage versetzt, für den Herrn Jesus zu arbeiten und letztlich das Evangelium auszurichten. Der Jesus war es, der diese beiden Schiffe sah. Die Menschen mögen in diesen Schiffen nicht mehr gesehen haben, als das, was man täglich dort vorfand. Aber wir sehen, dass das, was der Mensch sieht, in einer völlig anderen Perspektive von Gott her geschaut werden kann, wie er auch die Dinge gebraucht. Fest steht, dass von dem Schiff des Petrus noch nie das Wort Gottes verkündigt worden war. Wir sehen einfach, dass Gott die Dinge benutzen kann zu seiner Ehre und auch für seinen Dienst. Da kommt es auch in unserem Leben darauf an, dass wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, dazu und dafür nutzen, für den Herrn brauchbar zu sein. Dann lesen wir, dass der Jesus die Volksmengen lehrt. Er lehrte in Vers 3 die Volksmengen, weil sie drängten, das Wort Gottes zu hören. Wir sind heute in einer Zeit, in der die Menschen so satt sind, dass sie nicht mehr nach dem Wort Gottes drängen. Wenn ein Pfiffikus aus der Finsternis kommt, der kann das blödeste Zeug reden, für den schließt man sich auf. Aber das Wort des Evangeliums, das will man heute kaum noch hören. Und dabei hat Gott sich allein nur mit dem Wort des Evangeliums verbunden. Alles andere wird nicht durch Gott bestätigt. Und dann finden wir, dass er aufhörte zu reden. Er hörte auf zu reden. Das ist also ein prophetischer Zeitpunkt da drin angegeben, wo der Herr Jesus auch einmal nicht reden wird. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und dann spricht er, fahre hinaus. Der Jesus fuhr also von den Menschen, denen er zuvor das Lebensbrot des Wortes gegeben hat, hinaus. Er fuhr von ihnen weg. Und sein Wegfahren hatte eigentlich nur einen Sinn. Einmal fuhr er nur ein Stück von ihm weg, um vom Schiffe aus zu ihm zu reden. Das hatte eine Bedeutung. Und dann fuhr er ganz von ihnen weg. Und er fuhr deshalb von ihnen weg, von den Volksmengen, um besser zu ihnen sprechen zu können. Und sein Weggehen ist, er fuhr auf den Himmel, um besser als Fürsprecher, um besser als Hohepriester sich für die Seinen zu verwenden. Das finden wir alles das darin. Um als Hohepriester sich beim Vater für uns zu verwenden. Und er spricht nun zu Simon, fahre hinaus. Jetzt hat er die Volksmengen mit dem Brot des Lebens genährt. Und nun spricht er zum Simon, so jetzt langs, jetzt fahr auf die hohe See. Ganz hinten hin. Und wir müssen eins bedenken. Der Petrus hat also hier Klage gegen sich selbst erhoben, dass er die ganze Nacht gefischt habe und hat nichts erwischt. Er hatte also Netze ausgeworfen und die zog er am Morgen wieder ein und waren leer. Im menschlichen Sprachgebrauch könnten wir sagen, hat er Pech gehabt, nicht wahr? Aber fest steht, dass der Petrus aufgrund seines eigenen seiner eigenen Entscheidung draußen auf dem Meere war. Er selbst war Fischer und er hielt es für richtig, in eigener Sache hinauszufahren. Und jetzt zeigt der Herr Jesus einen ganz anderen Zustand. Er zeigt ihnen den Zustand, dass er auch hinausfahren kann auf die Weisung Gottes hin. Denn dieser Christus war auch Gott. Und er sagt nun, und jetzt steht dieser Petrus im Auftrage Gottes, fahre hinaus. Und jetzt finden wir den großen Unterschied, wenn jemand etwas aus sich selbst heraus tut, dass dann die Netze leer sind. Und wenn jemand auf die Weisung Gottes seinen Willen tut, den Willen des Herrn, dann kommt eine große Beute zustande. Der Petrus hat sich also im Auftrage Gottes noch keine 10% bemüht von dem, was er in der vergangenen Nacht sich geplagt hat. Dafür hatte er nichts. Und so sehen wir, wenn unser irdisches Leben in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gefunden wird, dann brauchen wir uns gar nicht so zu plagen, wie wir das vielleicht tun. Und der Herr reicht seinen überströmenden Segen uns entgegen. Und wenn wir in Übereinstimmung und dem Auftrag Gottes das tun, was der Herr will, dann sitzt auch der Herr Jesus immer mit uns im gleichen Boot. Das war ja der Augenblick, dass Petrus das erste Mal hinauf auf die offene See fuhr und der Herr Jesus saß selbst mit in seinem Schiff. Das hat es noch nie gegeben. Dieser Petrus war ja hier noch gar nicht sein Jünger. Er sollte sein Jünger werden und er ward sein Jünger. Und deshalb müssen wir uns heute auch fragen, was tun wir alles in unserem irdischen Leben? Unser Leben ist kurz. Aber Gott hat unser Leben dazu bestimmt, dass wir erstens uns erretten lassen und zweitens, wenn wir errettet sind, dass wir uns durch den Herrn Jesus gebrauchen lassen, aufgrund seiner Weisung. Und er hat allen denen, die ihm gehören, eine Weisung gegeben. Ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sollen hinausgehen, hinausfahren und sollen den Herrn Jesus bezeugen, dort wo es angebracht ist oder auch wo es nicht angebracht ist. Die Bibel sagt, zu gelegener und auch zu ungelegener Zeit sollen wir ihn bezeugen. Aber eins steht fest, wenn wir im Auftrage Jesu unterwegs sind, dann ist der Herr immer in unserer Mitte, wie hier bei Petrus. Das wollen wir daraus erkennen. Der Jesus hätte genauso segnen können, indem er gesagt hat, lass mich mal ans Ufer, ich warte hier so lange, bis du wieder zurückkommst, dann wird dein Schiff voll Fische sein. Das hat er nicht gesagt. Er blieb drin, weil der Segen durch den kommt, der mit im Boot bei ihm war. Hier will der Herr Jesus ihm auch zeigen, dass er eine ganze Nacht fischen kann. Das ist die Zeit des Fischens. Tagsüber gehen die gar nicht so ins Netz. Das ist nachts, weil die Fische, die haben ja keine Betten und legen sich schlafen und das gibt es ja bei denen nicht. Nachts gehen die heraus, um Würmer, um irgendwelche Nahrungsdinge aufzunehmen. Und da kommen die dann auch höher. Und wenn man dann mit dem Netz durchzieht und hat Glück, dann erwischt man sie. Nun, Petrus hat die ganze Nacht die Netze dort hin und her gezogen mit seinem Schiff. Und das ist ganz klar, wenn man sich die ganze Nacht plagt und keinen Erfolg hat, dann wird auch die Seele missmutig. Und auch bei vielen Gläubigen gibt es Missmutige darum, weil sie erkennen, dass ihnen der erbetene Segen ausgeblieben ist. Aber das dürfte meistens daran liegen, meistens sage ich, dass man nicht in genügender Weise im Auftrag Jesu das eine oder andere tut. Oder dass man nicht in genügender Weise den Meister gebeten hat, den ersten Platz im Schiff einzunehmen. Und das ist, wenn wir in eigener Entscheidung, in eigenem Gutdünken, in eigenem Machtbefugen an die Arbeit gehen. Der Jesus war auch hier Meister, wenngleich er sich als dieser Meister, den Jüngern noch nicht vorgestellt hatte. Aber eins wollen wir feststellen, wenn wir im Auftrag Jesu sind, dann sind wir nie allein. Und genau das ist eine Glaubenssache. Wenn wir in unserem Lebensschifflein hier über diese Erde gondeln oder segeln, wie dem auch sein mag, oder mit Außenbordmotor. Der Jesus ist immer bei uns. Er hat es auch gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In Vers 4 heißt er eben, ihn, den Petrus, hinauszufahren, wie es hier geschrieben steht, um die Netze hinabzulassen. Das hat alles Bedeutung. Sicherlich können wir heute Abend diesen Riesenabschnitt nicht erschöpflich an Land ziehen, wie diese Jünger dann die Fische. Aber fest steht, dass diese Netze in die Tiefe mussten. Und so ist es auch mit dem Evangelium. Manche bleiben nur an der Oberfläche. Die wollen das Evangelium nur an der Oberfläche, soweit wie sie ins Wasser hereinsehen können, bleiben. Aber hier lesen wir von der Tiefe. Warum denn in die Tiefe? Weil das ausdrückt, dass in der Tiefe die Beute ist. Das, was gefangen werden soll, ist in der Tiefe, nicht oben auf der Oberfläche. Warum denn in der Tiefe? Weil der Herr Jesus hier das Bild nimmt, um uns zu zeigen, dass die Verlorenen tief gefallen sind und dass wir sie mit Oberflächennetzen 5 cm oder 10 cm nicht erwischen, diese großen Fische. Sondern da gehören Netze bis in die Tiefe. Weil die Menschen infolge der Sünde bis in die Tiefe gerissen worden sind. Dort sind sie zu suchen und nicht woanders. Wenn wir also woanders fischen, als dort, wo der Meister uns hin beordert hat, dann werden wir immer gleich dem Petrus, und wenn es eine ganze Nacht Fischfang bedeutet hat, mit leeren Netzen wieder heimkommen. Und das will Gott uns so deutlich hier in diesem Abschnitt sagen. Der Jesus gibt ihm Befehl, die Netze in die Tiefe zu lassen. Wäre denn der Jesus als der Sohn Gottes nicht in der Lage gewesen zu sagen, lasst die Netze mal rein und zieht sie gleich wieder hoch, da werden sie gleich gefüllt sein. Doch, aber er will uns zeigen, dass auch wir unsere Netze bis in die Tiefe herunterzulassen haben. Dort, wo die tiefen Verlorenheiten der Menschen gefunden werden, dort soll die Beute groß sein, dort soll sich der Fischfang lohnen. Dort hat der Herr uns den Befehl gegeben. Und es gibt Gläubige, die möchten sich dann mit solchen nicht eins machen, weil ihre äußere Verlorenheit ihnen nicht genehm ist. Das geht nicht. Der Petrus konnte die Fische nicht nach äußerer Form in der Tiefe aussuchen, sondern er musste es im Glauben tun auf Befehl des Herrn. Und was sich dann darin befindet, das war genau nach dem Willen Gottes. Denn Gott hat die Fische dorthin beordert, dass Petrus sie ihm fängt. Die gefangenen Fische waren gar nicht für den Petrus. Sie waren für den Herrn. Deshalb lesen wir, als sie die Fische an Land hatten, verließen sie sie. Sie haben ihnen selbst gar nicht gedient. Auch die Seelen, denen wir nachgehen, denen wir bisher, um die wir gebetet haben, denen wir das Wort des Evangeliums gesagt haben, die sind nicht für uns bestimmt, sondern für den Herrn, weil der Herr die Ehre haben will. Dass wir uns ja nicht an solchen festhalten, die wir zu Jesus geführt haben, oder denen wir ein Zeugnis waren, oder die wir mit eingeladen haben in die Stunden. Sie gehören dem Herrn, wenn sie kommen, ihr Leben Christus zu übergeben. Petrus war hinausgefahren, die Netze hinabzulassen. Netze in die Tiefe zu lassen, um der Rettung willen. Und der Herr Jesus vergleicht nun diese Netze und die Tätigkeit der Netze mit Menschen, die nun gefangen werden sollen durch das Wort des Evangeliums. Diese Fische waren nur ein Bild auf die Menschen. So wie die Fische im Wasser sind und Gott kennt sie, so kennt er jeden einzelnen Menschen von uns. Und Gott hat die Fische bestimmt zur Nahrung, aber uns bestimmt zur Erlösung und zur Errettung. Das ist der große Unterschied, der nun drin ist. Darum sind die Fische auch nur ein schwaches Abbild von uns Menschen. So, sie mussten also die Netze tief hinunterlassen. Weil wir gehört haben, weil wir Menschen vom natürlichen Wesen her tief gefallen sind. Und das, was Petrus nun tut, ist, er zieht auf Befehl des Herrn dann die Netze nach oben. Das ist ja das Interessante. Er lässt sie ja nicht in der Tiefe, sondern er zieht sie ans Licht. Durch die Errettung Jesus werden wir ans Licht gebracht. Wir werden in die Errettung gebracht durch das Licht Jesus. Er hat ja selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Möchten wir das nur recht erkennen hier, was da alles in Gottes teurem Wort geschrieben steht, damit wir es nachtun können. Für uns ist die Frage, bist du schon bereit gewesen, in das Netz Jesus seines Errettungsevangeliums hineinzugehen. Im Meere gibt es viele Fische. Und es gibt auch Fische, die sind sehr empfindlich. Wenn das Netz kommt, dann reißen sie aus. Die huschen rechts oder links ganz schnell weg, damit das Netz dann so vorbeigeht. Aber unter dieser Maßgabe bleiben wir Menschen verloren. Der Jesus ist eigens dieser Errettungsaktion des Fischzuges für die Errettung der Menschenseelen auf diese Welt gekommen. Hast du dich schon retten lassen? Diese Errettung sieht nicht anders aus, als dass du ganz ehrlich wirst. Und wenn du es getan hast, dann Gottlob. Dass wir lediglich als verlorene Sünder zu Christus kommen und sagen, Herr Jesus, ich bin völlig verloren. Das können wir ganz allein im Gebet machen. Herr Jesus, aber weil ich verloren bin, will ich gerettet werden, denn dafür bist du auf diese Erde gekommen, das Verlorene zu erretten. Ich bekenne dir hier meine Sünden, weil ich weiß, dass ich mit meinen Sünden dich ans Kreuz gebracht habe. Ich habe dich ans Kreuz genagelt. Herr Jesus, rette mich. Ich will glauben, dass du meine Sünden, die ich begangen habe, durch Tun und durch Unterlassung, dass du sie mir durch dein teures Blut jetzt in die Vergebung nimmst. Wasche du mich rein. Herr Jesus, ich will glauben, dass dein Wort wahr ist, damit du Ehre bekommst. Wenn wir also im Glauben zu Christus hinkommen, Christus, der Herr, uns dann auch rettet und retten will. Der Petrus nennt ihn, bevor er hinausgeht, Meister. Vers 5. Er wusste also, dass einer, der die ganze Nacht an der Angelrute gestanden oder mit einem Köcher oder einem Fischnetz über den See gefahren ist, dass ein solcher nicht gerade ein Meister ist. Aber das war nicht der Grund. Ich glaube, dass Petrus schon mehr von Jesus wusste, denn er hatte ja auch seiner Rede zugehört. Er nennt ihn Meister. Eigentümlich ist das schon, wie der Herr Jesus solche, die errettet werden sollen, herzubringt und die den Herrn Jesus als den Meister gleich erkennen. Ich hatte gestern Abend eine Seelsorge, die war hochinteressant. Eine Frau hat ihr Leben Jesus übergeben. Das ist nichts Ungewöhnliches bei uns. Aber das außerordentlich Ungewöhnliche war, dass sie von den sogenannten Zeugen Jehovas kommt. Und sie hat etwas erkannt. Und es ist etwas meine Art, weil ich die Leute damit auch etwas abtaste. Und ich hatte ihr eine Frage gestellt vom Wort und die wusste sie sehr gut zu beantworten. Und sagte, dafür bin ich ja auch lange bei den Zeugen Jehovas gewesen. Aber dann sagt sie, weil ihre Übergabe liegt schon etwas zurück, sie sagt, seit ich mein Leben Jesus übergeben habe, seit dieser Zeit verstehe ich die Bibel. In all den Jahren bei den Zeugen Jehovas habe ich die Bibel nur nachgeredet, aber nicht verstanden. Und jetzt verstehe ich sie. Nun sollte ich ihr erklären, was das sei, wieso das käme. Sie hätte doch gar nichts Besonderes getan, als sie das praktisch nachgeredet hat, was man ihr vorsagte, dass sie ihr Leben Christus übergeben solle. Mehr hat sie nicht getan. Wieso sie das jetzt alles erkennt? Ja, ich musste ihr nur sagen, wer zu Jesus kommt, empfängt den Heiligen Geist und der übernimmt dann die Führung im Erkennen des Wortes. Da hat sie sich riesig gefreut. Riesig. Diese Frau. Dass sie sagt, wieso hat Gott mich überhaupt lieb? Das ging deren nicht in den Kopf. Ich freue mich, dass es so ist, aber warum mich? Der hat doch andere da. Nein, bei Gott geht's nicht danach, wie wir Menschen wollen oder nicht wollen, sondern da geht's nach seinem Gedanken, wie er will. Und das ist hier gerade in den Fischen, die aus der Tiefe heraus, da können wir menschlich nicht hineinfahren. Da hätten wir ganz gewiss diese Frau nie im Netz gehabt. Ganz gewiss nicht. Da würden wir andere dafür vielleicht als geeigneter, als klüger, als vielleicht auch besser proportioniert ansehen als diese Frau. Aber Gott schaut das Herz an. Und es gilt einfach im Evangeliumsfischzug, das zu tun, was der Meister sagt. Weil der Jesus gesagt hat, einer ist euer Meister und alle anderen sind seine Jünger oder Schüler, könnten wir sagen. Wir kommen also aus dem Schülerverhältnis hier auf dieser Erde nie heraus. Wir kommen nicht heraus. Und Gott lobt, wenn wir herauskämen, wäre der Herr nicht mehr unser Meister. Es ist gut so, dass wir das bleiben, wozu der Herr Jesus uns bestimmt hat, Jünger Jesu zu sein und zu bleiben, auf dieser Erde. Das ist ein Titel, der ist hoch, der ist gewaltig, durch Gott uns gegeben. Ja, er will sich nicht blamieren. Er sagt, Meister, wir haben zwar die ganze Nacht gefischt und rumgemacht, da ist nichts drin. Und wenn wir schon nachts herumarbeiten, und wir fangen nichts, dann bei Tag ja erst recht nicht. Und jetzt finden wir ein Wort, und das nennt sich aber. Das ist das Wort aber, was wir sagen. Aber auf dein Wort. Dieses aber zeichnet eine ganze Menge Menschen aus. Das sind die sogenannten Aber-Menschen. Aber die wenden dieses aber immer zum Negativen an. Zum Beispiel sagt das Alte Testament, Naaman war ein Heeroberster der Syrer. Und dann ist das nächste Wort ein Aber. Aber er war aussätzig. Da sehen wir, dass das Aber in der Beziehung zur Negation alles Vordere, Positive wieder aufwiegt. Da will jeder auf diesen Heerobersten verzichten, wenn er dabei aussätzig ist. Was nützt mich sein gutes Einkommen, wenn er einen Tod im Hals drin hängen hat? Das nützt doch dann nichts. Aber viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube auch an Gott, aber jetzt kommt's. Man muss doch das nicht übertreiben. Das sind alles Leute, die nicht bestimmt sind für das Fischernetz des Evangeliums. Hier sehen wir Petrus Gesinnung. Er wendet das Aber an für das Positivum und nicht für die Negation. Aber auf dein Wort, das bedeutet, ich bin zwar nichts, aber Herr, wenn du das sagst, will ich es tun. Das aber sollte uns geläufig sein, in der Darstellung den Willen Gottes zu tun. Darum ist Petrus gesegnet worden, weil er nicht das Aber zum Nein verwandelt hat. Naaman war in Jerusalem. Und er kommt zum König. Man berichtet den König, der Heeroberste von Syrien ist da, der will gesund werden, er ist aussätzig. Dem König war nicht nur die Spucke weg, der hat gleich sein Kleid zerrissen und sagt, seht, jetzt habt ihr einen Beweis. Der sucht einen Anlass, um mit mir in Krieg zu kommen. Bin ich etwa Gott, der lebendig machen kann, sagt der König von Israel. Es war ein schwacher König. Zuflucht hat er nicht bei Gott gesucht. Warum? Weil Gott in seinem Herzen so gering war. Sein Aber, das Aber des israelitischen Königs, fand sich hin zum Nein. Er konnte ihm keine Hilfe sein. Darum sandte man zum Propheten. Und der Prophet kommt und sagt, ja, oh, da macht sich 7-mal im Jordan taufen. In diese Dreckbrühe des Jordans. Ganz braunes Lehmwasser. Geht niemand sonst rein. Außerdem, wenn der Johannes damals seine Taufen dort durchgeführt hat. Sonst geht man in Jordan nicht herein, um sich sauber zu waschen. Da wollte dieser Naaman das Aber einsetzen und wurde böse, dass er sich 7-mal im Jordan untertauchen sollte. Und hier sehen wir, dass seine Knechte ihn wegwiesen, dieses Aber hin zum Positiven zu geleiten. Und Naaman tut's. Und nach 7-maliger Untertaucherei, da kommt er gesund wieder heran. Wir sehen einfach, weil er es getan hat. So ist es auch mit der Errettung heute, dass nicht jemand durch Automation errettet wird, sondern wir müssen das tun, was der Herr Jesus uns geheißen hat. Das ist zu ihm kommen, wie er das will. Auch dann, wenn wir die ganze Nacht und im menschlichen Leben ist es einfach Nacht, solange Jesus nicht das Licht in unseren Herzen angezündet hat. Da haben wir die ganze Lebensnacht gearbeitet und gefischt. Nun kommt unsere Entscheidung. Aber auf dein Wort hin, das Wort des Meisters, das Wort unseres Gottes, will ich, sagt er, das Netz hinablassen. Das ist überhaupt die Entscheidung im ganzen Neuen Testament. Wenn wir so weit gehen, dass das, was uns gegen den Verstand läuft, wir durch den Gehorsam des Christus uns überwinden zum Ich will. Ich will das, Herr. Und leider sind so wenig Errettete in Deutschland darum, dass sie sich hier nicht überwinden wollen. Sie wollen sich nicht überwinden. Und darum haben wir viele Gläubige, die geistlich irgendwo hängen bleiben, schwach bleiben, weil sie sich nicht überwinden, an einem Augenblick zu sagen, Herr, ich will jetzt. Das Geheimnis des Sieges und der Fruchtbarkeit bei Petrus lag, ich will. Ich will, sagt er. Ich glaube, dass einmal viele in der ewigen Verdammnis enden werden, die gewusst haben um den Weg der Erlösung, die aber in der letzten Konsequenz deshalb nicht kamen, weil sie nicht wollten. Das ist dasselbe Wort, was der Jesus auch über Israel braucht, dass er versucht hat, sie zu sammeln wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Und aber Petrus sagt hier, ich will das Netz hinablassen. Der Jesus, das war ein Zimmermannssohn. Der wusste was von Häuser aufzurichten und so. Da verstand er was. Sein Vater war ja ein Zimmermann, ein Zimmergeschäft. Und da hat er sicherlich in den Jahren bis zu seinem öffentlichen Dienst doch kräftig mitgeholfen. Aber der Petrus, das war ein Fischer. Und jetzt kommt praktisch fachlich der Laie, der Herr Jesus, und sagt, du musst jetzt immer beim Dachnaus fahren.
Also der sonst sagt, du schlaufst euch ein Witz hier, wa?
Nein, nein, er sagt, aber auf dein Wort will ich. Es ging also ganz gegen das fachliche Wissen. Ja, bislang lag noch kein Auftrag Gottes vor im Leben des Petrus. Und diesmal fuhr er hinaus im Auftrag des Herrn. Solange er nicht einen solchen Auftrag hatte, konnte er die ganze Nacht als ein Spezialist auf dem See zubringen, aber er fing nichts. Und jetzt die große Wende. Auch bei uns ist es so, wenn wir ohne Auftrag des Herrn versuchen wollen, Menschen zu erretten durch das Evangelium, dann werden wir kaum etwas ins Netz bekommen. Interessant ist auch, dass sie nach Vers 2, die am Ende ihre Netze wuschen. Sie wuschen die Netze, und da müssen wir sagen, wovon? Nun, vom Unrat, vom Schlick, von den Meeresalgen. Es muss weggewaschen werden. Dieses Netz ist also das Gerät, mit dem wir mittels des Schiffes die Arbeit des Fischzuges tun können. Das sind die geistlichen Mittel, deren wir uns bedienen sollen. Interessant ist, bevor er hinausfuhr auf die Weisung des Meisters, musste das Netz gewaschen sein. Ich darf dazu etwas sagen. Bevor du das Wort des Evangeliums weitersagst, soll dein Herz reingewaschen sein von dem Unrat der Sünde. Das wird uns hier ganz klar gezeigt. Wir sollen nicht in dem Schmutz von Schlick und von Tang versuchen, andere ins Netz des Evangeliums zu bringen, sondern wir haben zuvor jene Reinigung der geistlichen Mittel, nämlich unseres Wandels, notwendig, um Menschen daraufhin anzusprechen, dass sie das Wort des Evangeliums glaubend in ihre Herzen aufnehmen. Das steht nicht zufällig da. Wo müssen die Netze gereinigt werden? In der Tiefe des Meeres, im finsteren Nein. Oben im Licht, dort wo das Licht ist, oben, nicht unten in der Wasser, in der Meerestiefe, sondern im Lichte Gottes haben auch unsere Herzen gereinigt zu werden, bevor wir zum Einsatz des Evangeliums gehen und gehen werden. Auch dann zu reinigen, wenn der Auftrag des Meisters vorliegt. Nun, wir können jetzt nicht alles durchnehmen, ist nämlich schon die Zeit um. Als sie nun gehorsam waren, umschlossen ihre Netze eine ganz große Menge Fische. Die Bibel sagt so, dass das Netz begann zu reißen. An einigen Stellen riss das schier auseinander. Das andere Schiff wird gerufen, wird gewinnt und gemacht, damit sie kommen. In dem zweiten Schiff erkennen wir die Nationen. Das erste Schiff ist das Israels, denn das Heil kommt aus den Juden. Wir sind eigentlich in dem zweiten drin. Es kommt zu Hilfe, die Beute, den Fang einzubringen, einzuziehen. Und beide Schiffe wurden voll, sodass sie nicht untersanken, sondern dass sie nur der Last wegen einsanken im Wasser. Und das, was Petrus hier an Herrlichkeit Gottes gestorben sind, sollte an uns Buße gefunden werden. Das heißt, dass Gott die Ehre in unserem Leben bekommt. Buße bringt Erkenntnis über sich. Er sagt, gehe hinaus von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Er sieht sofort den Abstand zu Gott in Christo, in der Beurteilung seiner selbst. Interessant ist noch, dass nun der Herr Jesus in Vers 10 sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, du wirst von nun an Menschen fangen. Anhand des Fischzugs zeigt er ihnen das Handwerk des Menschenfischers. Alle Gläubigen, alle Kinder Gottes sind in das Handwerk der Menschenfischerei hineingestellt. Und wohl dem, der es tut, der in dieser Weise dem Herrn Jesus Gehorsam leistet, dieses Handwerk auszuüben. Warum sagt der Jesus, fürchte dich nicht? Man brauchte keine große Furcht zu haben, Fische zu fangen. Aber das Menschenfischerhandwerk ist ein etwas anderes. Da ist es verbunden mit der Angst und mit den Umständen unseres Seelenlebens. Weil wir einen Fehler machen, weil wir zu sehr oft auf die Frucht sehen, als auf denjenigen, der die Frucht wirkt. Und das macht unsere Herzen oft furchtsam. Weil wir hinblicken und möchten Frucht sehen und finden sie nicht, wie wir sie wünschen. Und dadurch werden wir in unseren Herzen getrübt, eingeengt. Und deshalb sagt der Herr Jesus wohlweislich, fürchte dich nicht, du wirst Menschen fangen. Und so möchte ich auch heute Abend jedem Einzelnen von uns sagen, fürchte dich nicht, bekenne Christus. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, damit der Wille des Meisters getan wird, von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist echte Jesus-Nachfolge, die wir hier finden vom Fischfänger zum Menschenfänger. Und so hat uns der Jesus in dieser Geschichte des Fischfanges ein wunderbares Beispiel gezeigt, wie der Herr Jesus nicht allein seine Herrlichkeit offenbarte, was er zu tun vermag, sondern er zeigt zugleich auch, mit welch einer Liebe und in welch einer Sanftmut er jedem Einzelnen, auch diesem Raubein Petrus, gegenübertritt, um ihn sanft in die Arbeit hineinzuführen. Denn die Leute auf dem Wasser sind oft harte, harte Leute. Wir kennen das hier in unserer ländlichen Gegend nicht so, weil sie mit den Elementen der Natur oft ums Leben kämpfen müssen, lässt sie hart sein und hart werden. Aber dieser Petrus genießt so ganz die Liebe Jesu und er lässt sich's gefallen, wie er von Herrn Jesus gebraucht wird. Und der Herr Jesus offenbart ihm die Herrlichkeit Gottes in einem einzigen Fischzug in einer Zeit, in der man überhaupt keine Fische fängt. Auf dein Wort hin will ich. Und das sollte auch unsere Herzen ausfüllen, dass wir sagen, Herr Jesus, auf dein Wort hin will ich. Und wenn wir das bisher noch nicht haben, dieses ewige Leben, das in Christo ist, dann haben wir eben noch nicht gewollt. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir das alles erkennen und verstehen. Heute sollte dieses eigentlich nur von der Seite des Evangeliums gesehen werden. Es ist auch eine andere Seite noch darin, nämlich die der Prophetie. Auf die können wir heute auch aus zeitlichen Gründen nicht eingehen, aber wir können uns noch damit beschäftigen. Es ist sehr interessant, dass hier ein anderes Bibelwort noch mit hereinzählt. Und das ist das in Johannes 21, Vers 11, wo es heißt, dass das Netz trotz der 153 großen Fische nicht riss. Und das zeigt uns prophetische Dinge, die ebenso in diesen beiden Schiffen der Gemeinde und der des Millenäischen Reiches gesehen werden kann. Denn auch im zukünftigen Millenäischen Reich wird das Evangelium des Reiches verkündigt. Und da gibt es, obgleich die Beute wohl noch größer ist, kein Reißen der Netze. Und der Herr Jesus möchte uns nun hier diese Worte, die wir heute gehört haben, an unser aller Herzen segnen. Amen. Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so deutlich redest, dass wir dein Wort erkennen, verstehen und in unsere Herzen aufnehmen. Herr Jesus, wir möchten dich wirklich bitten, dass wir es nicht allein erkennen, sondern möchten dich bitten, dass über das Erkennen deines Wortes nun auch der Gehorsam folgen möchte. Einmal, wenn wir dich noch nicht im Herzen eingelassen haben, zu kommen. Und wenn wir dich schon aufgenommen haben, Herr Jesus, dass wir bereit werden, das Wort des Evangeliums, nachdem wir unsere Herzen gereinigt haben, wie hier die Fischer ihre Netze, dass wir dann für das Wort des Evangeliums tauglich uns für dich erweisen. Herr Jesus, du willst es gnadenvoll schenken, weil wir wissen, dass wir von Natur aus völlig untauglich sind für irgendeine Arbeit in deinem Reiche. Aber hab Dank, dass du uns gewürdigt hast durch dein Opfer am Kreuz. So sind wir solche, Herr Jesus, die wirklich von dir erwartet werden, dass wir das Evangelium weitersagen. Du erwartest es von uns, weil du es uns gesagt hast. Herr Jesus, lass nun dieses Wort im Segen in unsere Herzen hineinfallen. Segne du unser Zusammenkommen hier. Lass unsere Herzen mit Freude erfüllt werden, die wir dir gehören, die wir diesen Dienst des Evangeliums in mannigfaltiger Weise tun können, selbst auch im anhaltenden Gebet. Und Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du in deinem Reiche für alle Arbeit hast. Es gibt im Reiche Gottes keine Gelegenheitsarbeiter und schon gar keine Arbeitslose. Herr Jesus, wir danken dir, dass die Zeit der Ernte heute noch anhält und dass du uns in diese deine Ernte gerufen hast. Amen.